Was für eine Einführung in diese Serie Jesus Friedefürst, das Johannesevangelium, die Wortlesung und dieser Ausschnitt aus dem Film. Was für ein Text. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Johannes 1, Verse 1 bis 2. Was für Worte am Anfang des Johannesevangeliums. Es ist so ein Prolog, es ist wie eine Einführung, ein Teaser, so eine Ansage, was jetzt kommt in diesem Buch. So. Er macht so wie Werbung, hey, jetzt kommt mal hierher und schaut mal, was ich euch jetzt hier zu sagen habe. Und so wollen wir auch eintauchen in dieses Johannesevangelium. So Stichworte wie Leben, Licht, Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit, Glauben. Das sind so die großen Worte des Johannesevangeliums. Und hier teasert Johannes das mal an. Dürft gerne eure Bibel nach vorne nehmen, mitlesen, Notizbücher nach vorne nehmen, mitschreiben, um aufzuschreiben, was Gott euch heute sagen will, was Gott zu euch sprechen will. Und dann am Schluss, wie es gelesen wurde in Johannes 1,14, dieses unglaubliche Ereignis, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus, ich bete, dass du uns in neuen Dimensionen offenbarst, wie unfassbar groß du bist und wie unfassbar nahbar du trotzdem bist. Amen. So möchten wir mit dieser Textstelle, mit diesem Prolog, mit diesem Teaser eintauchen. Und am Anfang ist es immer so spannend, auch ein bisschen die Einleitungsfragen, die teilweise im Video schon ein bisschen beantwortet wurde. Wer war denn dieser Autor? Was ist denn die zentrale Aussage von diesem Buch? Warum wurde dieses Buch geschrieben? Der Autor, er erwähnt sich nicht selbst mit Namen. Er war wahrscheinlich vielleicht irgendwie zu demütig, dass er das wollte. Aber es ist relativ klar oder scheint klar zu sein, dass es der Apostel Johannes war. Er erwähnt sich nicht selbst mit Namen, aber das Spannende ist, er gibt sich einen Titel. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes 19,26. Irgendwie war er demütig, dass er den Namen nicht erwähnt hat, aber irgendwie hatte er es auch nötig, so die Identität von Jesus zugesprochen zu bekommen. So. Und ich versuche mich manchmal auch so zu nennen, ach, der Jünger, den Jesus so lieb hat. Und das bist auch du, ein Jünger, der den Jesus lieb hat. Was für eine Zusage, aber auch irgendwie ein bisschen lustig, wie er das macht. Aber er war einer der vertrauten Jünger von Jesus. Er war nahe mit Jesus unterwegs. Zusammen mit Petrus und Jakobus gehörte er so zum engen Kreis. Und jetzt stell dir vor, dieser Johannes, der da schreibt, der hat mit Jesus gelebt. Der war Jahre mit ihm unterwegs. Der hat ihn angefasst. Der hat ihn Fragen gestellt. Der war mit dabei bei Zeichen und Wunder und Leiden und allem Schmerz bis hin zum Tod und der Auferstehung. Der berichtet aus erster Hand. Er hat es wirklich gesehen. Und das ist so wichtig für uns. Er war dabei. Er berichtete genau. Und das, was er sagte, hat er erlebt. Und das bestätigt er. Ein bisschen müssen wir für die Einleitungsfragen auch in andere Kapitel gehen. In Johannes 19, Vers 34 bis 35 schreibt er das. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Dort sehen wir, das ist sein Ziel. Er bezeugt das, was er mit eigenen Augen gesehen hat, damit du und ich auch glauben können. Damit die Leute damals, die es vielleicht noch nicht gesehen oder erlebt haben, auch glauben können. Und in Johannes 20, 31 fasst er nochmal dieses Ziel, warum er dieses Evangelium schreibt, zusammen, indem er schreibt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes 20, Vers 31. Und so ist das Johannesevangelium irgendwo auch ein spezielles Evangelium, das zu den synoptischen Evangelien wie Matthäus, Markus, Lukas wie eine Ergänzung liefert. Ein bisschen andere Storys, wo Johannes auch noch dabei ist und Dinge, also ein geistliche Dinge auch ans Licht bringt. So, das Wort Glaube kommt im Verhältnis zu den anderen relativ viel vor, etwa 100 Mal, und wir werden das jetzt dann immer wieder merken, wenn wir das ganze Johannesevangelium lesen werden. Geschrieben wurde es circa 70 Jahre nach Christus, wo er diese Augenzeugenberichte dann aufs Papier bringt. Starten wir nochmals beim ersten Vers, Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. So fast ein bisschen ein Poetry Slam, würden wir heute sagen. Aber sofort erinnert es uns an den Anfang, am Anfang der Bibel. In 1. Mose 1, Vers 1 bis 3 ist der Schöpfungsbericht, und der tönt ähnlich. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Was will er uns damit sagen? Er will am Anfang festmachen, dass die ewige Existenz, Jesus, schon, er war schon immer da. Er war schon vor der Erschaffung der Welt, war er da. Er ist nicht erst gekommen, als er hilflos in einer Krippe auf die Welt kam und Mensch wurde, wie wir es an Weihnachten feiern. Nein, er war schon am Anfang da. Ganz am Anfang, als es noch dunkel war. Dann kommt das Wort, eben im Anfang war das Wort. Was ist jetzt das für ein Wort? Als Name von Jesus verwendet, kommt es sonst nirgends eigentlich im Neuen Testament vor, außer in Offenbarung 19,13. Also warum nimmt Johannes diesen Begriff für Jesus, Wort als Jesus? Das griechische Wort ist Logos, bedeutet das Wort. Es heißt wirklich Wort, Sagen, Reden, Sprechen. Es ist natürlich auch bekannt aus dem Alten Testament. Dort ist das hebräische gleiche, ähnliche Wort ist Dabar und bedeutet auch Wort, Bericht, Befehl. Und so war es ein bekannter Begriff für die Juden damals, einerseits aus der Schöpfung, also Gott sprach. Er hat gesprochen und das Wort, das gesprochene Wort, erschuf die Welt. Auch Psalm 33,6 bringt dies zum Ausdruck. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Also Logos ist nicht einfach ein Ausdruck, so ein Wort, sondern Gottes Reden bedeutet auch sein Wirken. Was Gott spricht, das geschieht. Und so war es am Anfang. Also das Wort Logos stand für etwas Kraftvolles, Machtvolles. Ich habe mich auch erinnert an die Stelle in 1. Mose 27, als Jakob Esau segnete, weil er Isaak überlistet hat. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, also jetzt hat er den da gesegnet und ja, okay, er könnte dann auch noch den anderen segnen, oder? Nein, das war nicht möglich, weil die Worte wurden bewusst gewählt und man hat ein Wort gesprochen, er wurde gesegnet und das galt. Und so war dieser Bezug damals in der jüdischen Geschichte. Also was gesprochen wurde, das gilt und ist wahr und kann auch nicht rückgängig gemacht werden, sondern es bewirkt etwas. Auch wie in Jeremia 23, 29 sehen wir, ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Also was Gott spricht, das geschieht. Und er kann nichts sagen, ohne dass es etwas bewirkt. In der griechischen Philosophie wurde der Begriff oft auch gebraucht und deshalb hat ihn wahrscheinlich Johannes auch verwendet. Es war nicht bekannt, dieses Wort, das Logos, zu verwenden für eine Person, so, aber es wurde gebraucht, für etwas zu beschreiben, einen göttlichen Grund oder etwas Geistiges, wie Weisheit. Also so war es ein Ausdruck, der für Juden aus dem Alten Testament so wurde, kam er schon vor, aber auch für Griechen irgendwie trotzdem bekannt war. Aber zusammenfassend, was will uns Johannes mit diesen ersten Versen sagen? Er will sagen, Jesus ist so viel größer, so viel herrlicher, so viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Er war schon beim Anfang dabei. Und das ist unfassbar. Das sind Dimensionen, die können wir irgendwie gar nicht ergreifen. Diese Größe, diese Vollmacht, diese Allmacht, das ist unglaublich. So steht dann Johannes 1,3, all diese Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Ist das nicht krass? Alles meint alles. Alles ist durch das Wort, durch Jesus, ein Teil der Dreieinigkeit Gottes gemacht. Also kein Bereich der Schöpfung wäre Jesus unbekannt. Es gibt nichts auf der Erde, das nicht auf Jesus hinweist, weil alles durch ihn geschaffen ist. Das fasziniert mich, das begeistert mich. Alles meint auch das All. Ich war in Kandersteg vor ein paar Tagen, jetzt ist so Vollmond und es ist so krass. Diese Herrlichkeit, dieser Mond, der in der Nacht scheint und Licht bringt, so faszinierend. Und stellt euch mal vor, dieser Mond hat einen Durchmesser von rund 3.500 Kilometer. Die Distanz zur Erde vom Mond sind etwa 384.400 Kilometer. Also circa 10-mal um die Erde und dann bist du beim Mond. Was sind das für Dimensionen? Wenn wir dann noch weitergehen und die Sonne, die nochmal unglaublich viel größer ist, mit einem Durchmesser von 1,39 Millionen Kilometern, das entspricht etwa 35 Mal um die Erde, so groß ist die Sonne. Ist das nicht krass? Und das will Johannes sagen, er ist das, was wir dann jetzt sehen auf Erden, er ist noch so viel, viel größer. Er, das Wort, ist unfassbar. Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Leben und Licht, das sind so Grundthemen, die Johannes da auch anspricht. Leben und Licht, das sind Eigenschaften von Gott. Das sind Eigenschaften von Jesus. Jesus hat das Leben und ist das Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14,6 werden wir dann auch noch lesen. Es erinnert aber auch wieder an den Schöpfungsbericht. Das Leben als der Odem Gottes, der Atem Gottes, das Leben eingehaucht wurde in den Menschen. Dass er ein lebendiges Wesen wurde, 1. Mose 2,7. Also er will Leben schaffen, Leben schenken, hier auf Erden in voller Genüge bis in alle Ewigkeit. Und so fasst es auch Johannes 3,16 zusammen, ein Schlüsselvers in diesem Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben sogar haben. Hier auf Erden eben, aber in Ewigkeit. Was für eine Zusage. Leben im Gegensatz zu Tod, Verdammnis, Vernichtung. Diese Wörter braucht Johannes. Und auch nochmal zum Betonen, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Johannes 3,36. Und so merken wir, das teasert er da an. Da macht er eine Ansage, was da im ganzen Johannesevangelium kommt oder eine kurze Zusammenfassung. Kommen wir kurz zum Licht. Am Anfang war es dunkel. Und ich finde es noch spannend. Finsternis war und das Licht kam. Also das Licht kam, aber das Licht kam oder das Licht ist ein Bild für Jesus und das Licht kam, bevor die Sonne kam und das Licht brach. Ihr könnt es nachlesen im Schöpfungsbericht. Es sagt, das Licht, Gott selbst ist das Licht. Als Bild von seiner Gegenwart schaffte er Licht, kam in diese Welt und durchbrach die Finsternis. Die Eigenschaften vom Licht sind, Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Licht vertreibt die Dunkelheit. Und Jesus sagte dann von sich selbst zweimal, als er hier auf Erden war im Johannesevangelium, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Johannes 1,5 ist hier dieser Vers. Und er sagt von sich dann selbst, ich bin das Licht der Welt. Aber das Licht der Welt war schon am Anfang, als es noch finster war, kam schon mal das Licht als Bild von Gottes Gegenwart. Dunkelheit, Angst in der Dunkelheit, das gehört so zu den ältesten Ängsten der Welt, sagt man so. Die Angst in der Finsternis und Jesus kommt mit diesem Licht und vertreibt diese Dunkelheit. Und Licht gibt Sicherheit, Licht zeigt uns den Weg, Licht bahnt uns einen Weg. Er zeigt uns einen Weg, wie wir ans Ziel kommen können. Wer kein Licht hat, wandelt im Finstern, er weiß nicht, wo er hinkommt. Und das merken wir selber, wenn wir in dieser Dunkelheit sind, dann brauchen wir irgendwo wie Licht. Aber Licht hat noch andere Eigenschaften. Licht deckt auch Chaos, Unordnung, Dinge, die nicht in Ordnung sind, auf. Und das hat Jesus auch gemacht. Er hat aufgezeigt, wo Unordnung ist in dieser Welt. Er zeigt noch heute auf, wo Unordnung ist in dieser Welt. Er zeigt auf, wo Unordnung oder Sünde in unserem Leben ist, weil im Licht kommt das ans Licht und kann nicht im Verborgenen bleiben. Das ist dann eine Eigenschaft, die das Licht auch hat. Wenn du Licht anmachst in deinem Zimmer, siehst du das Chaos. Und so ist es auch, dass Jesus mit dem Scheinwerfer in dein Leben scheint und alles wird sichtbar. Das ist auch eine Dimension von diesem Licht. Stell dir ein Leben im 2025 vor ohne Licht. Dunkelheit, Angst, Unsicherheit, Streit, Unordnung, Finsternis, Böses, Scham, Schuld. Und wisst ihr was? Ein Leben ohne Jesus ist genauso hoffnungslos wie ein Leben ohne elektrisches Licht in dieser Welt. Dunkelheit, Angst, Furcht, Unsicherheit. Aber wie unfassbar, dass Gott dieses Licht schenkt, als es noch völlig dunkel war und er sprach, es werde Licht und er kann noch heute sprechen und es wird Licht und hell in deinem Leben und es gibt Sicherheit, Annahme. Wow, was für eine Atmosphäre von Licht und Wärme. Wir gehen weiter im Text. Johannes 7, Verse, Johannes 1, 7 bis 8, da kommt dann Johannes der Täufer als Wegbereiter vom Licht ins Spiel. So, wir haben jetzt nicht Zeit, das würde nochmal eine separate Predigt bedeuten über Johannes. Nun trat ein Mensch auf, der war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Trotzdem ein paar Worte zu Johannes. Ich denke, ich würde ihn mit den Worten Demut beschreiben. Er war sich seinen Auftrag bewusst. Ich bin nicht das Licht, aber ich werde auf das Licht hinweisen. Ich werde über ihn predigen. Und er lebte ein einfaches Leben in der Wüste, predigte kompromisslos Buße und Umkehr. Er sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und selbst Johannes sagte dann, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er war so demütig, er wusste, hey, wer bin ich schon im Gegensatz zum Licht? Und Jesus lobte ihn in höchsten Tönen. Hör dieses mal an, in Matthäus 11,11 sagt Jesus über Johannes, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Das sagt Jesus. Ein unglaublicher Mann der Demut. Wir werden zusammen das ganze Johannes-Evangelium lesen und ihr könnt auch selber dann studieren und überlegen, wie dieser Johannes war. Johannes, 1. Johannes 1, 9 bis 10, wir gehen weiter im Text. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen soll. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Was für eine Dramatik. Das Licht kam und die Menschen sahen es nicht. Die Menschen erkannten es irgendwie nicht. Was für eine Dramatik. Gott wird Mensch und man sah es nicht. Die Menschen haben es nicht wahrgenommen. Warum? Irgendwie auch unvorstellbar. Wenn wir das hier lesen, was Johannes berichtet, aber irgendwie auch verständlich. Ich weiß nicht genau, und es ist auch schwer zu sagen, wieso sie ihn nicht erkannt haben, die Menschen damals. Deshalb schreibt er wahrscheinlich nochmal und sagt, hey, jetzt erkläre ich es euch nochmal. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich möchte zwei Probleme aufzeigen, die ich denke, die im Weg standen, weil sie es nicht gesehen haben. Und ich glaube, wir können jetzt einfach sagen, ja, die waren ja blöd, die haben es nicht gecheckt. Aber ich glaube, wir sind oftmals genauso blöd und checken es auch nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Einerseits die Vorstellungen, die wir von Gott haben. Irgendwie haben wir Vorstellungen von Gott, wie er uns begegnen soll, wie er sich zeigen soll, wie er sich offenbaren soll. Und die Leute damals hatten das auch, Juden wie die Griechen. Und die Juden, die hatten gewusst, da kommt dann irgendwann mal der Messias, der Christus, das Licht, das wird dann mal irgendwo da sein. Und sie hatten unterschiedliche Vorstellungen. Einige haben gedacht, ah, das wird der königliche Messias sein. Messias, das hebräische Wort, bedeutet Gesalbter. Und gesalbt wurden Könige, also sie dachten, da wird ein König kommen, der dann wirklich schauen wird, dass alles wieder gut wird. So ein militärischer Führer, der schaut, dass Israel, oder ja, dass wieder, dass sie befreit werden von den politischen Feinden, insbesondere von den Römern, dass sie nicht mehr unterdrückt werden. Und dieser König, so wie der David, der kommt dann und schaut, dass es uns besser geht. Natürlich einer aus der Linie Davids. Das war so die Vorstellung des königlichen Messias. Dann gab es eine zweite Vorstellung, die war so der hohepriesterliche Messias. Also neben diesem königlichen Messias gab es so die Vorstellung, der da kommen wird, der hat eher einen priesterlichen Auftrag. Dieser würde so schauen, dass Israel wieder geistlich rein wird, zu Reinheit und Geistlichkeit zurückführen. Und so, dass dieser hohe priesterliche Messias uns befähigt wieder für den Dienst an Gott. Weil wir können Gott nur als reine Menschen begegnen. Und das wussten sie. Und so dachten sie, da kommt dann dieser priesterliche. Und dann gab es noch so der apokalyptische Retter von Daniel 7 her, dort wird beschrieben, der Menschensohn, der da von der Wolke hinunterkommt, wird dann kommen und er wird dann sein ewiges Reich aufrichten, in der Wolke des Himmels kommt er und es wird laut und diese Vorstellung verbanden sie auch so mit der Hoffnung auf eine kosmische Wende, in der der Messias gegen die Mächte des Bösen dann kämpft und Gottes Herrschaft endgültig etabliert. Und so waren unterschiedliche Vorstellungen und es kam total anders. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Es kommt oft anders, als wir es uns vorstellen. Gott ist so viel unfassbarer, größer und begegnet uns oft anders, als du vielleicht in deinem Kopf hast. Und deshalb, glaube ich, haben sie ihn nicht erkannt. Und deshalb müssen wir auch unsere Vorstellung immer wieder ablegen und sagen, Herr, begegne du uns, wie du willst. Wir wollen dich sehen und unsere Vorstellung auch ein bisschen weglegen. Jetzt kommen wir so zum zweiten Teil. Das Ziel des ersten Teils auch von Johannes war, die Größe vom ewig existierenden Wort von Gott aufzuzeigen. Er ist zu 100% Gott. Er ist unfassbar groß, mächtig, heilig, gerecht, dass wir uns das fast nicht vorstellen können. Er ist Schöpfer dieser Welt. Aber trotzdem ist er nahbar. Wie krass ist eigentlich das? Was dann passiert, ist, dass dieser unfassbare Gott Mensch wird. Und noch unfassbarer ist er, dass er eigentlich uns einlädt. Er lädt dich ein, sein Kind zu sein. Es gab dann aber auch Leute, die ihn gesehen haben und angenommen haben. Johannes 1, Vers 12 bis 13. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. aus Gott geboren. Puh, was bedeutet das? Dieses neue Leben gab ihnen alleine Gott, beschreibt es die NGÜ-Übersetzung. Es ist das Geschenk der geistlichen Wiedergeburt, dass ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus innerlich erneuert wird und ein neues Leben mit Gott anfängt. Dieses Thema, wenn wir an in Johannes 3 die Story von Nikodemus vertiefen, die Wiedergeburt. Aber jetzt gibt er uns die Chance, lädt uns ein, seine Kinder zu sein. Und dann Vers 14, er, der das Wort ist, hier kommt's, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Wow, wie unfassbar ist das. Es war auch damals für die Griechen und Juden war es einfach nicht vorstellbar, dass ein Gott Mensch wird. Für die Griechen, die waren stark philosophisch geprägt und es war eine unmögliche Vorstellung, dass ein Gott eine leibliche Gestalt annimmt. Der Körper war in ihrer Vorstellung ein Übel. Der Körper wurde als ein Gefängnis der Seele angesehen, ein Grab des Geistes. Also sie sahen es sozusagen, sogar die Griechen, als Blasphemie an, jetzt zu sagen, jetzt wird da ein Gott, ein irdischer Mensch. Und das war für sie unvorstellbar, sogar auch für die Juden. Denn für die Juden war der Mensch, das Fleisch, etwas Schwaches, Hinfälliges und dem Tode Verfallenes. Und jetzt wird dieser unfassbare Gott Mensch. So war das krass für alle, die da dabei waren. Also, er kommt uns nahe. Er begegnet uns auf Augenhöhe. Er macht seinen Namen Emmanuel, Gott mit uns, zum Programm und wird Mensch. Und er zeigt uns Gottes Herrlichkeit. Und das war so unfassbar für alle Menschen und ist, glaube ich, auch für uns unfassbar, wenn wir diese Schöpfung vor Augen haben. Und dann wird er Mensch und kommt unter uns und offenbart uns Gottes Herrlichkeit. Wir hätten das eigentlich nicht verdient. Wir Menschen, wir Fleischliche, Verdorbene zu Tode verurteilen, hätten es nicht verdient, dass dieser heilige Gott uns nahe kommt, sich uns zeigt. Und noch viel weniger hätten wir es verdient, dass dieser Mensch, dieser Gott für unsere Schuld starb und uns das Leben schenkt. Und das ist pure Gnade. Und so wird es hier auch beschrieben. Es ist reine Liebe Gottes. Er ist voller Gnade und Wahrheit. Das ist diese Gnade. Wir hätten es nicht verdient, aber er macht es trotzdem und er kommt uns nach. Das ist unfassbar, dass er uns nahe kommt. Das Wort, wir haben gesagt, Gnade und Wahrheit, voller Gnade und Wahrheit. Ich möchte ein paar Sachen noch zu Wahrheit sagen. Er wurde Mensch, damit wir die Wahrheit vor unseren eigenen Augen sehen können. Wahrheit meint, was fest und zuverlässig ist und nicht täuscht, ist wahr. Also das, was wir wirklich sehen, ist wahr. Und das hat eine riesige Kraft. In den Köpfen von uns ist oftmals viel Wissen und die Vorstellung über Gott als Schöpfer, das ist irgendwo wie schwierig, das zu fassen und dann zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich wahr. Aber und den meisten Menschen fällt es dann schwierig, so diese abstrakten Vorstellungen zu erfassen. Aber den meisten Menschen hilft es, wenn etwas verbildlicht wird, wenn wir etwas sehen, anfassen können, damit wir es erkennen. Und so wurde dieser Gott Mensch und der Johannes hat das gesehen, diese Herrlichkeit Gottes. Jetzt nicht nur das, was man darüber wusste, wie Gott ist, wie er wirkt, wie er wirklich ist, sondern sie haben es wirklich gesehen. Und so haben sie die Wahrheit erkannt. So konnten sie die Wahrheit, das Wort Jesus sehen. Und jetzt Johannes gibt uns diese Wahrheit weiter. Und auch dort wieder, so wir haben so unsere Vorstellungen in unseren Köpfen. Und ich hatte eine lustige Story. Kinder machen das genau gleich. Also sie formen so Vorstellungen in ihren Köpfen und kommen dann irgendwie zu komischen Sachen. Und unser Sohn Len, der hatte in letzter Zeit Angst vor dem Kaminfeger. der ist einfach böse. Der Kaminfeger ist böse und der hat eine Feder auf dem Kopf. Und ich dachte so, also unsere Kids schauen sehr, sehr wenig irgendwie Videos und wir haben eingestellt, welche Videos sie sehen können. Und ich hätte nicht irgendwo wie gesehen, dass er sowas gesehen hat. Irgendwo hat, und ich habe gesagt, von wann hast du das? Ja, das habe ich mal geträumt und so. Und das war für ihn dann die Wahrheit. Er hat dann gesagt, das ist so, der Kaminfeger ist böse und hat eine Feder auf dem Kopf. Und dann hat irgendwie, hat er wirklich Angst. Jeden Abend hat er das gesagt und ich dachte so, was machen wir jetzt? Und meine weise Frau hat dann einmal gesagt, also jetzt schauen wir mal, wie ein Kaminfeger wirklich ist, hat da auf YouTube ein Video von einer Firma, Kaminfeger, und die haben da ihre Arbeit vorgestellt, es war sogar eine Frau, die da das Kamin gereinigt hat, und dann am Abend sagte mein Sohn, ich weiß jetzt die Wahrheit über Kaminfeger, das sind normale, liebe Menschen, und die haben keine Feder auf dem Kopf, und irgendwie die Angst war weg, und seine Vorstellung war irgendwie gebrochen und so konnten die Menschen diesen Messias, diesen Gott, der 100% Mensch wurde, sehen und sahen dann, das ist die Wahrheit, der ist wirklich so, der wirkt Zeichen und Wunder, das ist krass. Und trotzdem war er ein Mensch und so konnten wir das irgendwie fassen und so offenbart er uns die Wahrheit, wie er ist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und diese Nähe, das ist so krass, die drückt sich aus, dass Gott sich nicht zu schade war, Mensch zu werden und uns auf Augenhöhe zu begegnen. In unseren Nöten, Ängsten, Herausforderungen, die er sogar selber durchgemacht hat, wird der Mensch. Aber nicht nur die Herausforderungen und schwierigen Dinge im Leben, sondern auch Freude, Familie, Hoffnung und Staunen, da kommt er mitten rein. Sie haben dann gefeiert und Hochzeit gefeiert miteinander. Es war nicht immer nur alles schwierig, sondern es waren auch die schönen Momente, wo er uns nachkommt, wo er dir nachkommt in deinem Leben noch heute, 2000 Jahre später. Und diese Nähe drückt sich auch so auch in diesem Bild, dass wir seine Kinder sein dürfen. Was gibt es Schöneres oder Näheres als eine so Vater-Kind-Beziehung oder Mutter-Kind-Beziehung? So etwas Intimes, so etwas Warmherziges, so etwas Wunderbares. Und wir dürfen seine Kinder sein. Und das drückt so die Nähe Gottes, wie nah er uns sein will, aus. So dieses Bild von Kind sein, Sohn sein, Tochter sein. Dieser unfassbare Gott macht sich so nahbar, dass er sagt, hey, und du bist mein Kind. Du darfst in meinen Arm kommen. Ich gebe dir so die Grundbedürfnisse eines Menschen von Liebe, Annahme, Nähe, Wertschätzung, Zuspruch. Du bist der geliebte Sohn. Du bist den ich am liebsten habe. Und so diese Nähe, das ist so krass. Und das will Johannes aufzeigen. Wir kommen langsam zum Schluss. Das Ziel von Jesus sagt er selber. In Johannes 17 sagt er, bevor er gestorben ist und dann wieder auferstanden, sagt er, ich habe mein Werk vollendet. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Also Gottes Auftrag war es, seine Herrlichkeit sichtbar machen, also Jesu Auftrag war es, seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Und wir haben sie gesehen, diese Herrlichkeit. Schon früher im Alten Testament war punktuell Gottes Herrlichkeit sichtbar, aber niemals für alle. Ein paar Beispiele: die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke vor der Speisung der Kinder Israels in 2. Mose 16. Oder bevor Mose die 10 Gebote empfing, kam die Herrlichkeit Gottes auf den Berg. In der Stiftshütte erfüllte der Herr die Wohnung mit seiner Herrlichkeit. 2. Mose 40, 34. Beim Bau vom Tempel füllte die Herrlichkeit das Haus des Herrn. Und so erleben es punktuell Menschen, einzelne Menschen. Und jetzt ist es einfach viel größer, wird Gott Mensch und zeigt uns seine Herrlichkeit, dir und mir, weil wir Zugang haben zu ihm. Und das ist so krass. Wir können diesen Messias erkennen. Wir können ihn noch heute erleben. Und das ist so diese Einladung, diese Herrlichkeit Gottes auch in neuen Dimensionen zu entdecken, indem dass wir diesen Jesus-Friedefürst, das Leben von Jesus studieren mit dem Johannes-Evangelium. Und das war jetzt so eine Ansage so von dem, was uns erwartet. Und ich möchte dich einfach einladen, mit uns gemeinsam einfach dieses Leben von Jesus zu studieren, indem wir Woche für Woche ein Kapitel lesen, zu Hause alleine oder im Hauskreis und einfach begeistert werden von dieser Herrlichkeit, von diesem Gott, wie er ist, von diesem Retter, von diesem Messias, von diesem unfassbaren Gott, der so nahbar ist. Und das werden wir sehen in Kapitel 2 bis 13, was nächste Woche dann mit Kapitel 2 weitergeht. Das erste Wunder, die Hochzeit zu Kanaan, dann das Gespräch mit Nikodemus, die Begegnung mit der Samaritanerin am Brunnen, die Speisung der 5000, die Rede über die Ich Bin-Worte, Jesus als das Licht der Welt, die Auferweckung des Lazarus. So wollen wir in diesen Kapiteln einfach neu diese Herrlichkeit Gottes entdecken und erfahren. Und ich lade dich ein und hoffe, der heutige Morgen hat dich so ein bisschen hungrig gemacht, auch mehr zu entdecken, wie er ist. Mehr dieser Wahrheit, diesem Wort zu begegnen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte zusammenfassend sagen, hey, Jesus, der Friedefürst, zeigt uns, wie unfassbar groß und gleichzeitig nahbar Gott ist. Er war von Anfang an dabei bei der Schöpfung. Er ist Gott selbst, majestätisch, heilig, wunderbar, unfassbar, größer, als wir uns jemals vorstellen können. Aber das Unfassbarste ist eigentlich, dass dieser Gott den Himmel verlässt und Mensch wird, damit wir ihm begegnen können, damit wir ihn sehen können, damit wir seine Herrlichkeit entdecken können. Er offenbarte sie uns und er lädt uns ein, dass wir seine Kinder sein dürfen und mit ihm zusammen sein dürfen bis in alle Ewigkeit. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Amen.